Zweierlei will ich hier an Themen besprechen. Erstens, wir sollten wissen um das Wirken des Feindes. Und dann zweitens, wir sollten wissen um die Überwindung des Feindes. Also als erstes, wir sollten um das Wirken des Feindes wissen. Man muss wissen um die Taktik des Gegenübers, sonst kann man ihn nicht bekämpfen. Das schließt ein, dass wir um den Bereich seines Wirkens etwas wissen. Satans Bereich ist das Dunkle, das moralisch Dunkle, das geistlich Dunkle. Hier in dieser Welt, was die Schöpfung betrifft, kann er Tag und Nacht wirken. Aber im geistlichen Bereich ist sein Tätigkeitsbereich das Dunkle. Er hält sich selbst im Hintergrund, er geniert, an die Öffentlichkeit zu treten, es sei denn, er es sich dort leisten kann. Die Sünde ist ein beliebtes Gebiet seiner Tätigkeit. Das Herz des Menschen, Judas ist ein Beispiel hiervon, der sich innerlich abwendet von seinem Herrn und Messias und dann einer ist, in dem Satan Raum gewinnt. Dass Sünde ein Gebiet ist, in dem dämonischer Einfluss stattfindet, ist eine Erkenntnis, die viele Christen nicht wahrnehmen. Es ist an dieser Stelle, wo wir verneinen müssen, dass es den okkulten Bereich geben würde. Alle Sünde ist Dunkelheit und alle Sünde ist Betätigungsfeld von Satan. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Sünde nicht ans Kreuz bringen, das heißt, ganz bewusst sagen, für diese Sünde ist Jesus gestorben, und ich habe Schuld und meine Schuld ist dort getragen worden. Und dann ist klar, dann sind Sie gereinigt. Aber wenn Sie Ihre Sünde dulden, Sie wollen nicht zugeben, dass Sie Schuldner sind. Und dann können Sie auch nicht zum Kreuz damit gehen. Dann haben Sie Satan dieses Stückchen Raum gegeben. Dann sind Sie nach der Sprache von okkulten Seelsorge belastet. Vergessen Sie das nicht. Jede Dunkelheit, jede Sünde ist ein Betätigungsfeld Satans. Das ist sein Gebiet nach Epheser 6. Deshalb spricht Paulus schon vorher von dem Dunklen in Kapitel 4 und 5. Ich bin immer umworben. Unterstelle ich mich nicht Gott, so ist Satan da und ich habe es mit ihm zu tun. Wie Herr Zimmermann am ersten Abend sagte, es gibt hier kein Niemandsland. Man betritt sofort Feindesgebiet. Galater 5, Vers 17, entweder der Geist hat Platz oder das Fleisch. Aber das Fleisch ist das Betätigungsfeld Satans. Satan fördert dann auch die Sünde und will sie intensivieren. Mir ist aufgefallen, die Verbindung zwischen Epheser 2, Vers 2 und Vers 3. Achten Sie mal darauf. Ich kann die Stelle vielleicht kurz lesen. Epheser 2, Vers 2 und 3. In welchen ihr einst wandelt, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, in allen Kindern des Unglaubens. Jeder Unbekehrte ist ein Betätigungsfeld Satans. Es gibt nicht einige Unbekehrte, die wären jetzt, also im okkulten Bereich, und andere nicht. Alle sind es. Warum? Weil sie von der Sünde beherrscht sind und sie leben im Dunkeln. Und dort, wo solche Dunkelheit in unserem Leben noch Raum hat, ist dann auch in diesem Maße Satan tätig in unserem Leben. Aber er ist tätig im unbekehrten Bereich, weil alle noch in der Sünde sind und alle noch im Dunkeln sind. Deshalb ist er dort der Herrscher. Er wirkt in den Kindern des Unglaubens, und jetzt passen Sie auf, unter welchen ist ein Pronomen, bisschen Grammatik, ein Pronomen, Antizedenz ist die Ungläubigen. Im Ungehorsam ungläubig, griechisch. Im Ungehorsam ungläubig. Und unter solchen ungehorsamen Ungläubigen waren Paulus und seine Brüder und Schwestern im Volk Israel, seine Mitisraeliten. Wir alle auch, die Juden. Unter welchen unglaubenden Leute auch wir alle waren, einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches. Merken Sie? Dort, wo Satan herrschte, dort waren wir und wie drückte sich das aus? In der Sünde. Satan fördert also die Sünde und wenn Sünde in unserem Leben Platz hat, hat Satan dort Betätigungsfläche. So kann er also, wenn wir das gesäte Wort nicht aufnehmen und ihm nicht Raum geben, kann er dieses wegnehmen. Das gehört auch zu seinem Wirken. Das heißt, Satan ist tätig, wo Wort Gottes verkündet wird. Satan ist in diesem Raum, beziehungsweise seine Dämonen. Aber Jesus ist auch hier. Wenn uns die Augen geöffnet würden, würden wir Jesus sehen. Gott ist hier. In der geistigen Welt sind beide. Das ist Realität. Und die Dämonen sind jetzt bemüht, anschließend, wenn nicht schon jetzt, das Wort Gottes, das gesät wird, wegzunehmen. Matthäus 13, Vers 19. Das heißt, Gottesdienste können auch evangelistische Gottesdienste, sein Betätigungsfeld sein. Was macht er dort? Er kann das Wort Gottes wegnehmen, wie schon gesagt. Er kann aber auch böse Gedanken säen über den Verkündiger oder man stößt sich an etwas, das nicht richtig ist, aber dieses nimmt jetzt die Überhand. Das kann auch sein. Man muss jetzt heilig umgehen mit dem Unheiligen. Das war ein Gebet von Spurgeon. Man muss jetzt vorsichtig sein, dass der Satan hier nicht Raum gewinnt, auch an dieser Stelle. Oder es kann sein, dass wir tatsächlich moralisch böse Gedanken haben. Sie kommen uns einfach. Und dann ist das wie wenn, wie Jesus sagt in Matthäus 13, 39, er sät das Unkraut dort, wo der Sämann das Gute, den guten Samen gesät hatte. Satan versucht also immer wieder, dort einzukehren, wo Gott tätig ist. Und ganz besonders im Volk Gottes, im Alten Testament und im Neuen Testament, versucht er einzudringen. Wenn Jesus auf der Bühne der israelitischen Geschichte erscheint, dann sind die Dämonen auf dem Spiel. Es scheint eine konzentrierte dämonische Tätigkeit gegeben zu haben in dieser kurzen Zeit. Sie waren in den Synagogen. Da war ein Besessener, heißt es, oder ein Dämonisierter in der Synagoge. Ein Beispiel dafür, dass an heiliger Stätte in Israel Satan tätig geworden war. Und das hörte natürlich nicht bei der Synagoge auf, sondern war auch im Tempel so. Und Jesus musste da mal ein bisschen aufräumen. In 1. Korinther 12 legt Paulus den Korinthern nahe, passt auf, Satan ist da und will auch führen, nicht nur der Geist Gottes. Jetzt denkt daran, wie ihr früher geführt wurdet. Warum? Offensichtlich, weil die Gefahr besteht, immer noch von dem geführt zu werden, wenn man nicht vom Geist geführt wird. Wo man also mit den Kräften Gottes, die Gnadengaben heißen, Gott dienen will, muss man vorsichtig sein, dass man wirklich auch von Gott geführt wird in dem Gebrauch dieser Gaben. Und nicht wieder simulant, das heißt so wie Satan simuliert, dass man dann aber das sich herausstellt, dass Satan uns geführt hätte. Es gibt viele Stellen, die zeigen, dass der Satan in den Bereich Gottes, in das Volk Gottes eindringen will. Er kann sogar mitmischen in Erweckung. Ich bin so dankbar für einen gottesfürchtigen Lehrer, einen älteren Herrn auf der Theologischen Hochschule, wo ich studierte, der uns Anweisungen gab über, wie man sich in Zeiten der Erweckung verhält, wenn der Heilige Geist Gottes wirklich beginnt zu wehen, dass er zur Vorsicht mahnte. Zunächst einmal wollen wir nicht zu viel bestimmen, dem Heiligen Geist Raum geben. Auf der anderen Seite muss man auch vorsichtig sein, ja? Der Heilige Geist hat in mancher Erweckung ganz schön mitgemischt. Wir sehen das in Apostelgeschichte 8, wie nachdem der Feind sich zurückziehen musste, er aber dann sehr schlau über den Simon kommt und dann mitmengen will. Es ist dem Satan kein Ort zu heilig. Passen Sie auf, wenn Sie auf den Knien sind. Anschließend können Sie Krach haben mit der Frau oder dem Ehemann. Anschließend. Selbst der Garten Eden war nicht zu heilig für Satan. Die Gegenwart Gottes hier ob 1 und 2 ist nicht zu heilig für Satan. Das heißt, er respektiert nicht diese Heiligkeit. Er dringt ein, ungeniert. Satan hat keinen Respekt vor Gott und vor dem Heiligen. Keinen. Satan ist rücksichtslos. Wollen wir damit rechnen? Es ist kein Ort, selbst der Raum der Engel nicht, wie ich sagte in Hiob 1 und 2. Und nach 2. Korinther 11 dringt er über falsche Lehre in den Raum der Gemeinde. Und die können sich sogar Jesus heißen oder Herr. Man gebe sich also Rechenschaft darüber, zu welchem Gott man betet. Ich bete manchmal ganz bewusst, Herr, ich bete jetzt zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Zum Gott des Herrn Jesus Christus. Des Christus, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Ich entnehme dann manchmal Elemente aus dem Glaubensbekenntnis. Damit ganz klar ist vor der dämonischen Welt, ich bete zu dem wahren Gott. Und er darf hier jetzt nicht mitspielen. Er ist mein Gott und von ihm erwarte ich Hilfe und von keinem anderen. Und wissen Sie das Trostvolle, der Feind hat hier nichts zu suchen. Mich tröste das immer wieder, was Luther gesagt hat. Und wenn Dämonen in Worms wären wie Ziegel auf den Dächern, ja, die können nichts machen. Die stehen da hilflos wie die Löwen des Bunyans Pilger. Ja. Deren Mäuler sind gebunden, vollkommen hilflos. Haben Sie keine Angst vor Belastung und Anfechtung und so weiter. Nehmen Sie den Feind ernst, das habe ich ja schon gesagt. Aber auf der anderen Seite, der Herr bewahrt. Betet man, ein Ausleger, ein Missionar, der viel mit Dämonen zu tun hatte, es hat ihm lange gedauert, bis er erkannte, dass es der Satan war, der hier tätig war. Aber als er das erkannte, dann konnte er den Weg zur Freiheit finden. Und er schreibt anschließend, betet man fälschlicherweise um Kraft aus der Höhe, so sind in der Tiefe alle Türen geöffnet. Wenn wir um Kraft aus der Höhe beten, beten wir etwas Falsches. Wussten Sie das? Die Kraft aus der Höhe ist schon da. Wenn Sie Jesus haben, dann haben Sie die Kraft. Dann haben Sie Gott den Vater, dann haben Sie den Heiligen Geist und es gibt keine Kraft, die Sie haben wollten, außerhalb. Gott ist unsere Kraft, unsere Stärke. Paulus sagt zu Timotheus, der Heilige Geist ist die Kraft, der Geist der Kraft. Und dann brauchen Sie, um keine Kraft zu beten, wenn Sie dann noch beten, dann verneinen Sie die Gabe Gottes. Und dann sind, wenn wir jetzt von unten sprechen wollten, dieser Missionar Hügel, der das geschrieben hat, tut das, aber das ist ein Bildwort, ja. Dann sind vom anderen Bereich dann die Türen offen, um hier zu simulieren und das zu liefern, wonach uns dann sehnt. Aber das wird dann eher sensationell sein. Wir sollten zweitens um die Weise seines Wirkens wissen. Wie wirkt der Böse? Der Feind ahmt nach. Er tut wie Gott. Er verwendet auch die Heilige Schrift. Er nimmt ebenfalls Wohnung auf. Er hat ebenfalls Propheten, 1. Johannes 4. Er tut Wunder, wie Gott Wunder tut. Er hat eine quasi Dreieinigkeit nach Offenbarung 13 und ferner. Die läuft aber nicht parallel, wie manche Ausleger das haben wollen. Sie ist anders als die göttliche Dreieinigkeit. Er ahmt das Lamm nach, dass der falsche Prophet ist wie ein Lamm. So hat auch der Gott dieser Welt sein, in Anführungsstrichen, Lamm. Er ahmt sogar die Auferstehung nach. Ich bezweifle, dass es eine echte Auferstehung ist, welche der Antichristus erlebt. Eine Todeswunde besagt noch nicht, dass er tot war. Ich weiß es nicht, wie es sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Simulation ist. Und dass die Leute wirklich glauben, er war tot und deshalb sich so groß wundern. Satan benimmt sich wie der Hirt der Gemeinde, der manchmal die 99 verlassen muss, um dem Verirrten nachzugehen. Wenn jetzt eines seiner Angehörigen in seinem Reich droht abzubröckeln und zum Reich des Christus, der Welt, des Erlösers überzugehen, dann kann er alles verlassen, um seine Macht und Tätigkeit hier zu konzentrieren, damit er ja nicht ihm abhanden kommt. Genauso wie der gute Hirte es tut. Also er ahmt nach. Weiter, er täuscht. Der Feind verschleiert immer seine Absicht. Satan hat die Art, sich zu vertarnen, das tut er im Garten Eden, mit einer Schlange, sodass die Eva arglos ist. Böse Geister täuschen Frömmigkeit vor. Hügel sagt, er braucht nur ein wenig Gutes in die Suppe einzurühren, dann ist schon, schmeckt es schon. So ungefähr. Er braucht nur etwas Gutes in die Angelegenheit hineinzubringen, dann ist schon alles in Ordnung. Und sie gibt aus heute viele, viele naive Christen, die nicht bewandert sind und verankert sind im Wort Gottes. Ja, es ist doch so schön und so gut und so weiter. Vergessen wir nicht, er kann die Frömmigkeit und das Gut und das Schöne und die Herrlichkeit vortäuschen. Sie können sogar die Wahrheit bezeugen. Aber das bringt Paulus nicht in Verwirrung. Apostelgeschichte 16. Und auch Jesus kann dann verbieten. Nicht aus dem Mund von Dämonen will er bezeugt werden. Man kann also im Bereich Satans, in seinem Reich, sehr religiös sein wie die Pharisäer und immer noch vom Teufel sein, Johannes 8. Satan kommt mit dem Guten. Sie sah, dass der Baum gut war zu essen. 1. Mose 3. Satan braucht nur, das habe ich schon gesagt, etwas Gutes in die Versuchung zu werfen und schon greift man zu. Er kann dann mit der Bibel selbst kommen. Wenn die Bibel es gut heißt, was kann dann noch verkehrt daran sein? Aber wissen Sie, mit der Bibel können Sie alles beweisen. Fast alles. Wenn die Bibel geschickt gebraucht wird, kann sie wirklich ein Verführungsmittel sein. Böse Geister können sich in der Nähe der Schrift und des biblischen Glaubens durchaus aufhalten. Er bietet sich sogar als Ausleger an. Zu seinen Gunsten natürlich, mittels Überbetonung manchmal auf Kosten anderer Schriftstellen, indem er dann aber auch in Frage stellen kann und er verdreht 4 Methoden in der Auslegung Satans. Zu seinen Gunsten, durch Überbetonung auf Kosten anderer Schriftstellen, durch Infragestellung und durch Verdrehen. Er verdreht die Schrift. Er gebraucht die Taktik des Löwen. Wissen Sie die Taktik des Löwen? Petrus sagt, er brüllt. Warum? Ist doch nicht Täuschung. Oh ja. Denn der andere Löwe vom Paar ist auf der anderen Seite. Der ist still. Und so kann der Feind uns manchmal ganz schön erschrecken. Oh, da ist er. Und dann fliehen wir. Passen wir auf. Reagieren wir nicht übergroß, wenn der Feind brüllt. Seien wir an beiden Fronten vorsichtig. An beiden Fronten. Nicht, dass der Feind uns dann an anderer Stelle plötzlich kriegen würde. Eine Schriftstelle. Ja, danke schön. Sehr gut. Es gibt 2 übernatürliche Kräfte. Nur 2, aber es gibt nicht nur eine, sondern 2. Manche Leute tun so, als ob es nur eine gäbe. Und wenn übernatürliche Kräfte im Raum sind, dann natürlich muss Gott in Bewegung hier sein. Das vergessen sie, dass es zwei gibt. Andere vergessen, dass es aber nur zwei gibt. Wo also zwei, wenn es zwei übernatürliche Kräfte gibt und es gibt übernatürliche Kräfte im Raum, irgendetwas ist übernatürlich, dann ist einer von diesen Zweien und nur einer von diesen Zweien am Werk. Wenn es nicht übernatürlich ist, dann kann es etwas in der Natur sein, ein Mensch oder die Naturkräfte. Aber ist es übernatürlich, dann ist es entweder Satan oder Gott. Und ich muss mir jetzt im Klaren darüber sein, aus welcher Quelle die Bewegung kommt. Wie schon gesagt, Satan bleibt gern im Hintergrund. Jemand hat gesagt, fast sämtliche philosophischen Systeme haben keinen Platz für den Teufel. Das ist nicht ein Bestandteil ihres Systems. Das ist nicht von ungefähr, der Satan verschleiert sich. Das Vorgehen der dunklen Geister ist eben ein dunkles. Darum spricht man hier auch von Okkulten. Es sei denn, es in der Endzeit der Fall werden sollte, werden böse Geister nie sichtbar, wie zum Beispiel die guten Engel. Kommen wir zu einem dritten Weg oder eine dritte Weise, wie der Feind wirkt. Der Feind führt weg von Gott. Das heißt aber, dass er führt, wie Paulus das in 1. Korinther 12, Vers 1 sagt, ab Vers 1. Er verführt oder führt mittels Lehre. So wie in der Gemeinde geführt wird mittels Lehre. Das Wort Gottes muss in den Raum gestellt werden und dieses Wort gibt uns dann die Richtung für den Weg an. Gottes Torah, die Wegweisung, die Anweisung. So gibt auch der Satan mit seinen Helfershelfern Lehren, die dann wegweisend sein sollen. Und es gilt, diese als Verführung zu erkennen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Satan ist ein Versuchender und mittels Versuchung führt er weg von Gott. Wie geschieht das? In 1. Mose 3 und dann auch in Matthäus 4, in der Versuchung von Jesus bzw. Lukas 4, haben wir drei Linien. Wir stellen dort fest, wenn wir diese untersuchen, dass Gott den Menschen geschaffen hatte mit drei Bedürfnissen, mit drei Trieben. Mit dem Verlangen zu genießen, dem Verlangen zu haben und dem Verlangen zu sein. Das heißt, überhaupt am Leben zu bleiben, existieren und etwas zu sein, zu bedeuten. Ich kann jetzt nicht auf das Einzelne eingehen. So, dies sind die Kanäle, auf welchen Satan mit seiner Versuchung kommt. Er versucht jetzt, und zwar uns abzubringen von der wahren Quelle der Erfüllung dieser Bedürfnisse, wodurch wir dann leben würden. Der Weg zum Leben ist die Erfüllung dieser drei Verlangen. Das Verlangen zu genießen, Freude am Herrn. Das Verlangen zu haben, habe deinen Herrn. Wenn du den Herrn hast, hast du genug, wenn du Jesus hast. Verlangen zu sein. Wir gehen auf, wir haben unser Sein in seinem Sein. Ist er König, dann sind wir Könige. Ist er Priester, dann sind wir Priester. Dann haben wir Bedeutung. Ist er lebendig, dann leben wir. Aber jetzt will Satan und die Verbindung, gleichsam den Schlauch, abkoppeln von Gott. Und was dann? Ja, das ist ihm in einem gewissen Sinne egal. Denn sobald wir von Gott abgekoppelt sind, ob wir dann noch zu zerbrochenen Brunnen gehen, wie in Jeremia 2, oder zu bitteren Quellen, oder bei Satan angeschlossen sind, das wäre ihm natürlich das Liebste. Aber er kann warten.
Sind wir gottlos?
Sind wir gottlos? Vielen Dank. Er versucht also, Paulus nennt ihn den Versucher. Alle Versuchung fördert das Ich. So ist Satan einmal als Luzifer gefallen, und das ist sein Ziel mit dem Menschen. Deshalb ist der Humanismus das große Betätigungsfeld Satans. Und der Höhepunkt des Humanismus wird im Reich des Antichristus aufkommen. Das heißt, Satan bleibt zunächst im Hintergrund und flößt dem Menschen ein, dass er etwas ist. Und jetzt wird ein Mensch zu Gott. Das Umgekehrte von Gottes Weg. Gott wurde Mensch. Das ist der Weg des Heils. Der Weg des Unheils ist, dass der Mensch vergöttert wird. Und dies ist die Tendenz heute, nicht nur in der weltlichen Psychologie, in Amerika ganz besonders, sondern sie ist sehr stark eingedrungen in die Christenheit. Lesen Sie die Bücher von David Hund. Alle Versuchung fördert das Ich. Satan sagt zum Beispiel zu Gott in Hiob 1, ja, meinst du denn, dass Hiob dir umsonst dient? Der bekommt doch etwas dafür. So denkt Satan. Merken Sie? Ja, dann Kapitel 2. Ja, er ist dir treu geblieben. Aber man tastet einmal sein Leben an. Alles gibt ein Mensch für seine Haut. Nee, nee. Er lässt auch seine Haut fahren. Und wenn ich nur dich habe, so frage ich nach nichts im Himmel oder auf Erden. Das ist aber der Weg Satans. Wollen wir vorsichtig sein, wo unser Ich in den Vordergrund tritt. Jesus kennt diese Versuchung. Schone dich doch, komm vom Kreuz herab. Und das ist die ständige Versuchung. Schone dich doch. Das heißt nicht, dass wir uns in das Unangenehme stürzen müssen, wie manche Märtyrer sich in die Gefahr gestürzt haben. Das heißt, wenn Gott es so führt, wenn du fliehen kannst, fliehe, sagen Jesus und Paulus. 1. Korinther 7. Kannst du frei werden von der Versklavung? Werde frei, nimm die Gelegenheit. Aber wenn Gott die Türen schließt, dann will ich das Kreuz nicht umgehen. Dann will ich auch nicht vom Kreuz runter. Dann will ich an diesem Kreuz bleiben und sterben, zu sterben bereit sein. Aber da kommt die List Satans. Schone dich doch. Du brauchst dir das doch nicht gefallen lassen. Bekannte Klänge? Satan siebt, er trennt ab, so sagt es Jesus. Er nimmt uns in ein Sieb und will uns ganz schön schütteln. Und wer fällt dann durch? Ja? Der zu schmal ist. Der nicht genährt war am Wort Gottes. Er will uns abtrennen von Jesus und vom Wort Gottes. Böse Engel widerstehen Gottes Absichten, führen dagegen die Absichten des Satan aus, die denen von Gott diametral entgegengesetzt sind. Es gibt einen besonderen antichristlichen Geist, der dann nicht notwendigerweise Satan selbst ist, der aber in der Endzeit sehr tätig ist, wo dann die ganze Welt verführt wird. Offenbarung 12, Vers 9. Man lese auch in dieser Verbindung 2. Thessalonicher 2, die Verse 9 und 10. Aber wir sollten auch um die Folgen seines Wirkens wissen. Wo Satan wirkt, hinterlässt er schlussendlich nur Trümmer. Und das ist so traurig. Trümmer im Leben Einzelner, Trümmer in Familien, in Ehen, Trümmer in Gemeinden. Zunächst sieht es ganz herrlich aus und verlockend, aber dahinter steckt der Tod hinter dieser Fassade. Satan verursacht Not, er peinigt seine Angehörigen. Die haben keine Ruhe. Zunächst blühen sie auf, aber dann kommt das Erwachen. Selbst scheuen Satan und seine Gehilfen die Peinigung, heißt es in Markus 5. Da die bösen Geister gegen Gott sind, bekämpfen sie auch sein Volk. In 1. Mose 3, Vers 15 heißt es, der Same der Frau wird dir, Gott spricht zu Satan. Adam und Eva stehen dabei, sie hören das. Aber was Gott in 1. Mose 3, Vers 15 zu sagen hat, gilt Satan. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Einzahl. Derselbe Same wird dir den Kopf zerdrücken. Dasselbe Wort wird zweimal gebraucht. Und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Und das versucht er. Die Nachfolger versucht er zu zerstören. Im Alten Testament diese Linie der Verfolgung zu verfolgen. Wir treffen sie an im Leben von Esau und Jakob. der eine Bruder gegen den anderen. Die Nachfolger Esaus sind die Amalekiter. Wussten Sie das? In dem Kampf zwischen Amalek und Israel taucht der Kampf zwischen Jakob und Esau wieder auf. Und derselbe taucht auf später zwischen Edom und Israel. Edom ist Esau. Und derselbe taucht wieder auf im Buche Esther. Mardochai, ein Sohn Sauls übrigens, der versagte. Und jetzt bekommt die Familie Saul noch eine Gelegenheit. Und die nehmen sie wahr. Auf der anderen Seite Haman, ein Nachkomme Amaleks, ein Nachkomme Esaus. Das ist das Geheimnis des Buches Esther. Und dann kommen wir zum Neuen Testament und Herodes, ein Nachkomme Esaus, ein Edomiter. Idumäer waren Edomiter. Und Jesus vor ihm, in dieser einen Episode, Jesus steht vor Herodes. Da haben wir diesen Höhepunkt dieses Kampfes. Hinter dem, hinter welchen Kulissen aber Satan steht. Ja? Er will den Christus, den Messias, zerstören. Aber dann geht es weiter. Noch ein Sohn Sauls, ein Benjaminiter wenigstens, Paulus, steht vor einem Sohn Esaus, Agrippa, einem Edomiter, einem Idumäer. Und so geht es weiter, bis in die heutige Zeit, wo Idumäer unter den Arabern und Israeliten immer noch einander gegenüberstehen. Satan bekämpft das Volk Gottes. Drängt, bedrängt es immer wieder. Und dann klagt er an. Oh, welch eine traurige Angelegenheit, wenn Satan anklagt. Er tut es manchmal auch nicht nur ungerechterweise. Wenn wir gesündigt haben, dann macht er eine schön große Sache daraus. Er plagt das Gewissen, manchmal zu Recht, aber manchmal auch zu Unrecht. Die Sünden sind vielleicht schon längst vergeben, aber dann will Satan das Alte hervorbringen und dann ist das Gewissen wieder bedrängt. Wenn Sie diese Gefühle haben, müssen Sie nicht denken, dass die Gefühle selbst schon böse sind, sondern fangen Sie den Kampf an. Schauen Sie sofort zu Jesus, Hebräer 12, Vers 2. Widerstehen Sie dieser Versuchung und sagen Sie, die Angelegenheit ist vergessen. Und wenn andere diese Sünden immer wieder aufbringen wollen, die Sache ist vergessen. Sie steht unter dem Blut. Ich bin ein anderer. So wie der Säufer, von dem man in England erzählt. Der hatte aufgehört zu trinken. Und war ein neuer Mensch geworden. Und jetzt wusste er, mussten seine Kinder Schuhe haben und so weiter. Und dann kam es so weit, dass er genug Geld hatte, eine neue Wohnung zu kriegen. Da klopft er irgendwo an. Und sagt die Frau, Sie sind aber doch Hans, der sowieso. Nee, sagte ich bin nicht der. Ich war einmal der, aber ich bin ein neuer Hans geworden. Sehen Sie? Wissen Sie, was sein erstes Gebet war? Als er Jesus kennenlernte, da hat er seine Kappe genommen und die Würf geworfen, so wie das früher unter den Gesellen geschah. Hurra für Jesus! Ja. Fing sie wieder, Hurra für Jesus, dreimal. Ja. Das war sein erstes Gebet. Hurra für Jesus, wenn er alle unsere Sünden getragen hat. Unsere Fünfjährige betet fast jeden Abend. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. So ungefähr. Und ich dachte, ja, das ist die übliche Wiederholung eines Kindes. Aber pass auf. Das ist richtig so. Du kannst nie zu viel sagen. Man lernt von einem Kind. Dann kann er auch auf diese Weise kommen. Nicht nur, dass das alte Vergebene aufgebracht wird, sondern er verlockt mich dazu, Sünden zu bekennen, die ich nie getan habe. Eine sehr bekannte Versuchung. Das ist die Versuchung, die an Hiob gelangt. Und Hiob sagt, nein, ich habe nicht gesündigt. Das ist nicht der Grund. Ich leide zwar, aber ich ziehe daraus nicht den Schluss, dass ich gesündigt habe. Ich kann nicht verstehen. Und ich bin miserabel. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und mir scheint, Gott muss hier ungerecht sein, denn ich bin gerecht. Der Mann hält fest, bis Gott ihm zeigt, dass es nicht nur um gerechte Taten geht, sondern dass das Wesen auch verdorben sein kann. Und dann tut hier Buße. Ah, das wusste ich nicht. Doch, ich bin ein Sünder bis dahin. Ich beuge mich. Ja. Aber die Versuchung ist immer wieder da, Taten zu bekennen, die wir nicht getan haben. Satan legt Fallen. Was heißt das? Das heißt nicht nur, dass er mit List kommt. Die Falle ist ja versteckt. Sondern das Ziel ist, mit der Schlinge festzumachen und zu töten. Und Gott will nicht, dass wir in die Schlinge Satans kommen. 1. Timotheus 3, Vers 7. Er will, dass wir frei sind für ihn. Satan hat vor, also zu peinigen. In seinem Gefolge befinden sich Leid, unendliches Leid und der Tod. Und wenn der Schreiber an die hebräischen Christen sagt, er herrschte über den Todesbereich, Hebräer 2, Vers 14, dann heißt das nicht, dass er die Schlüssel zum Tode hat. Die hat noch Offenbarung 1 Jesus und die hält er fest. Es heißt nur, dass Jesus es erlaubte, dass Satan mit dem Tode drohen konnte und dieses Element im Bereich Gottes gebrauchen durfte. Das können wir nicht verstehen, aber das gehört dazu. Seine Herrschaft ist eine unterdrückende, sagt Petrus in Apostelgeschichte 10. Er hält Menschen in Furcht, hat auch Macht, sie zu töten. Er verfolgt besonders das Volk Gottes, wie wir schon gesagt haben. Paulus erfährt sogar seine Hinderung. Aber er weiß, dass dieses Mal Gott Satan gebraucht hat. Wie er das wusste, weiß ich nicht. Für uns wird es wohl schwieriger zu wissen, wann wir von Engeln oder von anderen verhindert wurden und wann von Satan. Wir sollen um die Überwindung des Feindes wissen. Böse Mächte versuchen, den Gang des Evangeliumssieges zu verhindern, aber Gottes Sieg ist verheißen. Epheser 6. Sie wurden von Christus besiegt, Kolosser 2, Vers 15, und, wir staunen vielleicht, werden von Christen gerichtet werden. 1. Korinther 6. Ihr werdet Engel richten, nicht Gute. Die kommen nicht ins Gericht. Die tun nie Böses. Da ist keine Notwendigkeit. Aber Satans Helfer werden ja auch Engel genannt. Boten also. Daher kann Paulus den römischen Christen vergewissern, der Gott des Friedens wird Satan unter euren Füßen zermalmen. Römer 16, Vers 20. Und Johannes kann in Ruhe erklären, wer aus Gott geboren ist, den tastet der Böse nicht an. Wenn Sie hier ängstlich sind, lernen Sie 1. Johannes 5, Vers 18 auswendig und beherzigen Sie es. Den tastet der Böse nicht an. Er kann nichts erreichen. Solche Verheißungen nehmen dem Christen jedoch nicht den Kampf. Sie wollen aber sagen, dass der endgültige Sieg Gottes über seinen Erzfeind vollkommen ist und sicher steht aufgrund des Todes und der Auferstehung des Sohnes Gottes. Und die Messiasgläubigen können jetzt schon in den Genuss dieses Sieges kommen. Böse Geister haben keine Heilshoffnung. Matthäus 8, Vers 29. Ihr Gericht steht fest. Das Schicksal Satans konnte schon vor fast 2000 Jahren ganz genau beschrieben werden in der Offenbarung Johannes. Bei der Wiederkunft Christi bindet ihn ein himmlischer Bote. Das braucht Jesus gar nicht selbst zu tun. Auf 1000 Jahre. Danach wird er für kurze Zeit freigelassen, in welcher er sein altes Handwerk unverlernt weiterübt. Eine unübersehbare Menge lässt sich schnell von ihm verführen und zieht an zum Krieg gegen die Geweihten Gottes. Gott greift ein und der Teufel wird in den Feuersee geworfen, auf ewig. Jesus sagt, dieser Ort wäre eigens für ihn und seine Boten bereitet. Matthäus 25. Lasst uns nun etwas zurückgreifen und untersuchen, aufgrund wovon das Gericht der bösen Mächte stattfindet, wie sie eigentlich überwunden werden. Satan, sagt Jesus, wird nicht überwunden durch interne Uneinigkeit. In seinen Reihen herrscht Loyalität, Markus 3. Seine Anhänger bleiben ihm treu. Wie geschieht der Fall Satans, das heißt die Überwindung? Durch den dreieinigen Gott. Ich meine das in 1. Johannes 4, Vers 4, der in euch ist, im Kontext der dreieinige Gott ist. Denn von allen dreien ist bei Johannes da die Rede. Ganz besonders erwähnt Paulus den Vater in Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns aus dem Bereich der Finsternis herausgerissen und uns versetzt in die Königsherrschaft seines Sohnes, seines geliebten Sohnes. Welch ein Kontrast! Gott, der Vater, hat uns also aus seinem Bereich gerissen und den Feind besiegt. Aber ganz besonders geschieht dieses durch den Gesandten Gottes, Jesus Christus. Jesus überwindet den Satan schon in seinem Dienst, in seiner Dienstzeit, in der Versuchung, und diese war viel schwieriger als die Versuchung von Adam und Eva. Die geschah in einem Garten unter günstigen Verhältnissen. Jesus wird versucht in der Wüste. Die waren mehr oder weniger satt. Sie konnten noch etwas essen. Und es war eine Versuchung, es zu schmecken. Jesus hat aber schon 40 Jahre, und das ist ungefähr die Grenze, gefastet. 40 Tage, nicht gegessen. Sodass diese Versuchung ein Zeichen ist, dass wir hier wirklich den Überwinder haben. Und wenn wir sagen, dass Jesus nicht sündigen konnte, dann heißt das nicht, dass er nicht versucht wurde. Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung setzt Begierde voraus oder Verlangen oder Wunsch oder Trieb. Und das heißt wiederum, wenn Jesus versucht werden konnte, der nicht sündig war, dass diese Triebe, die angesprochen werden konnten, dass die gut waren. Adam und Eva waren auch sündlos. Man tut der Eva oft Unrecht. Eva hat nie gesündigt, bis sie sündigte. Auch nicht in Kapitel 2. Und sie hat auch nicht die Unwahrheit gesagt, als sie sagte, Gott hat verboten, diesen Baum anzutasten. Wenn das Unwahrheit wäre, dann wäre das die erste Sünde. Aber die erste Sünde ist nicht dieses Wort. Es war also richtig so. Es war eine Ergänzung zu dem, was wir in Kapitel 2 haben. Eva wurde auch nicht versucht, weil sie groß sein wollte. Eva wurde versucht als eine vollkommene Frau, aber sie hatte diese Triebe, die Gott gegeben hatte, um uns zu dynamisieren, um uns zu Gott zu treiben und dann am Leben zu bleiben. Denn die Lebensquelle haben wir nicht in uns. Es muss also ein Trieb da sein, der uns immer wieder zur Quelle treibt. Wenn wir immer aus Pflicht essen müssten, wären wir wahrscheinlich nicht mehr hier. Wir wollen essen, wir wollen am Leben bleiben. Immer wieder überwindet also Jesus diesen Satan, ganz besonders in der Wüste dort und dann auch immer wieder in seinem Dienst. Sein Sieg wird, wie schon gesagt, angesagt in 1. Mose 3, Vers 15, und er gewinnt ihn dann ganz besonders am Kreuz und in der Auferstehung. Am Kreuz sieht der Sieg Jesu so aus, dass er in seinem Tode, der für alle Menschen ist, grundsätzlich alle Menschen, über die Satan herrscht, aus seinem Reich zieht. Sodass nach dem Tode Jesu der Satan ganz allein da steht, ohne ein Herrschaftsgebiet. Ist das Sieg? Wenn der Feind alle tötet und nur die Regierung bleibt übrig, nun, dann kann er sich rühmen, wie er will. Er ist ein sehr armer König. Satan steht als armer König da. Das ist eine Form des Sieges. Aber dann überwindet er den Tod. Und Kolosser 2 ist da dann die Hilfe. Er hat dann in seiner Auferstehung den Satan wirklich an den Pranger gestellt. Also in Tod und Auferstehung ist die große Überwindung, aber dann auch in seiner Erhöhung, Epheser 1. Und Epheser 1 und Kolosser 2 sind Schlüsselstellen, mit denen man feindliche Angriffe besiegen kann. Kolosser 2 sagt, dass Jesus den Feind wirklich überwunden hat und an den Pranger gestellt hat, alle Mächte besiegt hat und die Schuld ist beglichen. Und Epheser 1 sagt, dass Jesus nach der Auferstehung gen Himmel gefahren ist und regiert jetzt und sitzt jetzt über allen Namen, egal welche es sind. Und wenn ich, wie anschließend es heißt, in diesem Leib bin, und auch wenn ich unterhalb des Fußes eine Zelle bin am Leib Christi, ja, bin ich in Christus oberhalb Satan. Und diese Stelle muss ich im Glauben behaupten, wenn ich Sieg haben will. Das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes, sodass der Dritte in der Dreieinigkeit Gottes auch eine Rolle spielt. Das hat sich auch gezeigt im Dienst von Jesus. Jesus sagt, wenn ich durch den Geist, Matthäus, in Lukas, wenn ich durch den Finger Gottes, der Feind, der Heilige Geist ist der Finger Gottes, der sagt, weiche. Ja? Der Heilige Geist in meinem Leben kann mir helfen, mutig zu sein und die Verheißung Gottes in Anspruch zu nehmen. Das Volk Gottes besiegt den Feind im eigenen Leben und es ist auch möglich, im Leben anderer den Feind zu besiegen. Aber es, die Hauptsache ist, dass er in meinem Leben besiegt wird. Aber seien wir wachsam. Mir ist kürzlich klar geworden. In jedem Garten, den wir in unserem Leben versuchen aufzubauen, man will ja immer wieder zurück zum Garten, zum Paradies. Sie bauen ihr Häusle. Sie richten ihre Wohnung schön ein. Sie heiraten. Irgendwo ist ein Stück Paradies im Leben. Hier ist es vollkommen schön. Alles am richtigen Platz, die Bilder, die Möbel, die Pflanzen, die Leute. In der Gemeinde ist es so schön. Passen Sie auf. In jedem Garten ist eine Schlange. Trösten Sie sich nicht zu schnell. Denken Sie ja nicht, dass hier jetzt, dass es jetzt so weitergehen würde. Sie kommen nie aus der Unbequemlichkeit raus. Paulus sagt, unaufhörlich. Zwei Wörter gebraucht er in 2. Korinther 4, ab Vers 8. Überall und alle Zeit. Das muss richtig übersetzt werden. Überall und alle Zeit sind wir dem Tode geweiht. Und wir müssen warten, bis wir den Herrn sehen. Das ist aber die Verlockung Satans, schon hier das Königreich zu haben. Friede, Gerechtigkeit und Schöpfung, Paradies in der Schöpfung. Und diese Töne kommen uns aus verschiedenen Gegenden. Das sind keine neuen Töne. Es gibt verschiedene Formulierungen oder verschiedene Ecken, wo diese Töne anklingen. Und wir müssen bereit sein zu leiden, sonst werden wir den Feind nicht überwinden. Ich muss bereit sein, vom Feind auch geplagt zu werden. Und wenn ich das Klopfen in meinem Haus höre, das nicht zu erklären ist, das braucht mir nichts mehr zu machen. Der soll schreien, wie er will, der Feind. Das ist kein Zeichen von Belastung. Was ist Anfechtung? An-Fechtung. Wissen Sie, was Fechten ist? Das ist nur der Angreifer. Aber ich befürchte, wenn ich das Wort Anfechtung höre manchmal, die Leute denken, ah, jetzt bin ich so hart zwischen Sünde und Versuchung. Ich bin ein Angefochten, dann fühlt sich so halb schuldig schon. Ja? Anfechtung ist keine Sünde. Wenn Sie nur angefochten sind, haben Sie noch gar nicht gesündigt. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht sündigen. Und Sie müssen nicht sündigen. Er ficht an und Sie brauchen keine Angst zu haben vor dem Teufel. Sprechen Sie das Wort der Verheißung. Jesus ist für mich gestorben. Ich bin ein Erledigter. Ich gehöre nicht zu deinem Reich. Übrigens, wir wollen nicht den Satan ansprechen. Ich gehöre nicht zu seinem Reich. Ich gehöre Jesus an. Jakobus sagt, der Weg des Sieges liegt in der Näherung Gottes. Sich Gott nähern, nahen. Naht euch zu Gott, so wird er fliehen. Um frei von Satans Macht zu sein, muss man sich Gott hingeben. Entweder oder. Wenn ich das nicht tue, dann bekommt er schon Raum. Wo ist dem Teufel zu widerstehen? Dort, wo er sich meldet. Das heißt, in der Versuchung. Er meldet sich nicht als Teufel. Aber überall, wo das Negative, die Sünde vorhanden ist, da kann ich ihm widerstehen, an der Stelle der Versuchung. Wo er weg von Gott ziehen will, wo er weg von Gott bringen will. Paulus deutet an, macht deutlich, wir verfügen über den Raum, den Satan in unserem Leben haben darf. Und er sagt, gebt keinen Raum, keinen Platz dem Satan. Wo wäre dieser Platz? Dort, wo wir Sünde dulden würden. Dort, wo wir falsche Lehre dulden würden. Überall, wo das Böse, das Falsche ist, dort ist Satan im Spiel. Johannes schreibt, euch jungen Männern schreibe ich euch, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt, wie Jesus ihn überwand mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Der Sieg kommt durch das Gebet, indem man sich Gott nähert. Er kommt durch das Wort Gottes, das in uns zu Hause sein soll. Und in diesem Wort Gottes steht geschrieben, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und wenn wir uns identifizieren mit Jesus am Kreuz und in der Auferstehung, dann hat der Feind keine Macht über uns. Ich würde empfehlen, Epheser 6, Abvers 10 noch einmal sorgfältig zu lesen. Ich hätte den Text gebrauchen können und es hätte eigentlich genügt. Vielleicht hätte ich es auch tun sollen. Werdet stark. So im Grundtext. Gott gibt uns Wachstumszeit. Wie schön, nicht wahr? Wir müssen nicht sofort jetzt stark sein. Werdet stark. Wie? In der Kraft des Herrn. Was ist das Schild, der Schild? Jesus. Schild des Glaubens. Was heißt Glauben? An der Stellvertretung festhalten. Ein anderer steht vor mir. Ich verstecke mich hinter Jesus. Die ganze Waffenrüstung ist Stellvertretung. Und übrigens, der Angriff ist nicht, wir greifen den Feind nicht an. Vorsicht! Wir ziehen nicht ins Feld gegen den Feind. Wir hissen die weiße Fahne und bieten unseren Brüdern und Schwestern von der Schöpfung her, allen Menschen, die Versöhnung mit Gott an. Lasst euch doch versöhnen. Aber in diesem Prozess werden wir angegriffen. Und dann müssen wir uns wehren, damit wir bewahrt bleiben. Aber wir haben nicht Satan vor Augen, wir haben Jesus und die Versöhnung und unsere Arbeit vor Augen. Aber wir müssen bereit sein, dann am bösen Tage, wenn es am schlimmsten wird, wirklich dann zu siegen. Es ist ein Wort in Offenbarung, das ich lesen möchte, das ich sehr wichtig finde. In den Versen, es ist Vers 10, glaube ich, 12, Entschuldigung, 11, Offenbarung 12 ist es, Vers 11. Sie überwanden ihn wegen des Blutes, deswegen, weil Jesus als Lamm das Opferlamm wurde und meine Schuld trug. Und da liegt die Versuchung. Er plagt unser Gewissen. Und wir überwinden ihn, wenn wir am Blut festhalten. Jesus, das ist als Lamm, als Opferlamm gestorben. Diese Sünde ist bereinigt. So überwindet man ihn. Zweitens, wegen des Wortes ihres Zeugnisses, durch das Wort Gottes. Das heißt, wenn ich zu dem Wort Gottes stehe, dann kann ich den Feind überwinden. Und drittens, und liebten nicht ihr Leben bis zum Tode. Geben Sie alles dran. Seien Sie bereit, Ihr Auto dran zu geben. Ihr haben gut. Ihre Möbel. Zählen Sie alles auf. Seien Sie bereit, Ihre Glieder abzugeben. Geben Sie Ihre Glieder aber dem Herrn, Römer 6. Weihen Sie alles dem Herrn, was Sie haben. Aber wenn es in der Hand des Herrn ist, dann hat er ein Recht, wie im Alten Testament, es zu nehmen oder zu behalten. In den Bann heißt es heiligen. Aber nachdem eine Stadt, ein Haus, eine Person geheiligt war, stand es Gott zu, hatte er jetzt das Recht, zu erhalten oder zu zerstören. Geben Sie ihm alles, auch Ihr Leben, und seien Sie bereit, dieses Leben zu lassen. Wissen Sie, dann kann Satan nichts tun. Denn da liegt doch die Versuchung, hier in dieser Welt am Leben zu bleiben. Das ist Fleisch. In dieser Welt die Verwirklichung zu haben. Wissen Sie, wenn Sie selbst auf diese Weise Satan überwinden, dann wird es nicht eine große Kunst sein, mit denen umzugehen, die geplagt sind. Sie merken schon, ich habe fast nichts gesagt über Exorzismus. Ich glaube an den Exorzismus und ich glaube nicht an den Exorzismus. Ich glaube, dass Jesus und die Apostel Teufel ausgetrieben haben. Warum konnten sie das tun? Wir haben dieselbe Kraft, aber wir haben nicht dieselbe Situation. Jesus und Paulus waren nicht nur Machthabende oder Krafthabende, sie waren Propheten. Um einen Dämon auszutreiben, müssen sie wissen, dass er da ist. Sollten sie eigentlich wissen, welches die Beziehung dieser Person zum Dämon ist? Und verlassen wir uns bitte nicht auf die Aussagen, eventuellen Aussagen von Dämonen. Sie können überhaupt nicht darauf gehen. Es ist müßig, ein Gespräch eingehen zu wollen mit Dämonen. Und übrigens, der Kampf muss hier nicht härter sein als vor einigen Stunden mit einer Sünde. Satan ist an beiden Stellen. Und dieses müssen wir wissen. Wir verfügen einfach nicht über andere Menschen. Jesus kann das. Und er hat Zeichen gesetzt und die Apostel haben Zeichen gesetzt. Hier ist der Mächtige. Und wenn er will, kann er das heute tun. Aber mir scheint, unser Weg ist, dass wir uns bei ihm melden. Und wenn Sie meinen, jemand ist wirklich besessen, das heißt so dämonisiert, dass er wirklich beschlagnahmt ist, sprechen wir gar nicht von Anrecht. Das ist auch ein Begriff, den die Bibel nicht kennt. Er hat kein Recht. Auch nicht, wenn man ihm das Recht gegeben hat. Das heißt noch nicht, dass er ein Anrecht auf uns hat. Satan hat kein Recht auf irgendeinen Menschen. Die gehören alle Gott. Die Erde ist des Herrn und alle, die darin wohnen. Und Satan ist ein Dieb. Sprechen wir ihm nicht zu viel zu. Seien wir nüchtern im Wort Gottes. Realisten. Und fantasieren wir nicht auf diesem Gebiet. Wir verfügen nicht über andere Menschen. Aber wenn es uns um andere Menschen zu tun ist, dann wollen wir beten, ins Gebet gehen. Und dann wollen wir glauben, dass der Herr seinen Willen tun wird. Unsere Gebete müssen aber nach Johannes 14, Vers 12 aus dem Himmel geboren sein. Wenn der Vater es will, dann will es der Sohn. Und wenn der Sohn es will, dann sind wir im Auftrag. Und zunächst einmal melden wir diesen Auftrag in Form wieder einer Bitte. Wir gehen nicht gleich an die Arbeit, wenn wir einen Auftrag haben. Denn wir sind nicht die Ausführenden. Ist merkwürdig, ich kann es nicht erklären, aber so ist es. Ich komme dann zunächst im Gebet zu Gott, denn die Grundlage alles Wirkens ist das Gebet. Auch bei Jesus. Jetzt komme ich mit meinem Auftrag zu Gott. Auch Kapitel 16, Vers 15, Vers 16. Und dann handelt er. Und in der Tat muss ich manchmal bitten, Herr, dein Wille geschehe. Und da gibt es erstaunliche Erfahrungen, die Christen gemacht haben, wenn sie Gott wirken ließen, wo Satan ganz offensichtlich am Werk war. Dort hat er Siege gegeben. Aber es konnte sein, dass er Satan manchmal doch am Werk bleiben ließ, wie bei Paulus. Nur, niemand muss sündigen. Nicht so. Und niemand muss Selbstmordgedanken haben. Und noch eines. Verkünden wir das Wort. Kein Mensch ist so besessen, dass er nicht das Evangelium hören kann. Besessenheit ist ein falscher Ausdruck für die Beziehung des Dämonen zum Menschen. Jeder Mensch kann das Evangelium hören. Das Wort Gottes hat die Kraft, sich durchzusetzen. Rufen Sie diesen Menschen auf. Zeigen Sie ihm Jesus, den Stärkeren. Rufen Sie ihn auf, Satan und die Sünde zu lassen.